ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Das Magazin schaut heute ins Magazin. Wir erinnern uns an das Magazin. Denn der beliebte Druckartikel aus der DDR hat in diesem Jahr Geburtstag. In DDR-Jahren sind das 70. Ganz eigentlich, jedoch stolze 100. 1924 in Dresden erstmals ins Leben gerufen und 1954 in der DDR wieder aufgelegt. Erinnern Sie sich noch an Liebe, Fantasie und Kochkunst? Das war nur eine Rubrik im Magazin. Meist nur unter dem Ladentisch zu haben, hatte das Magazin eine große Leserschaft. In diesem Jahr wird das Magazin also 100 und in DDR-Geburtstagen 70. Davon erzählen uns heute der ehemalige künstlerische Leiter Bernd Meyer und die ehemalige Chefredakteurin Martina Rallin. Sie erinnert sich, dass es nicht nur Kulturbeiträge und kunstvolle Aktfotografien gab, sondern auch Kontaktanzeigen.
Ja, gibt es auch bis heute. Und in Tageszeitungen waren ja Kontaktanzeigen lange, lange Zeit für die Leute wirklich Lesestoff. Und im Magazin war das auch so. Und die waren auch immer besonders pfiffig oder liebevoll formuliert. Also diese Rubrik hieß Treffpunkt und da waren zwei ganz niedliche Eulen gezeichnet, die auf so einem Ast saßen und sich zuzwinkerten. Und ich habe mir jetzt mal ein Magazin geschnappt. Das ist vom Januar 1985. Gesucht wird Stecknadel im Heuhaufen. Bin 28, 1,71, weiblich, blond, schlank, vielseitig interessiert. Und dann kommt eine Chiffrenummer und ein Postfach. Oder auch, ist auch niedlich, zwei Burgfräulein suchen mutigen Ritter. Oder hier eine Journalistin, die sucht. Oder ein Musenjünger. Oder ein dunkelbrauner Kater sucht zahme Katze zwischen Rügen und Fichtelberg. Und ich denke mal, dass der geschrieben hat, Kater, dass sich das direkt aufs Magazin bezieht. Denn das Magazin hatte ja als Maskottchen den Kater.
Wir blättern heute noch einmal im Magazin. Zwischen gemalter Unterhaltung, kunstvollen Aktfotografien und Lebensthemen. Das Magazin wird 100. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf die Lesestunde mit Ihnen. Sie erinnern sich noch an das Magazin? Mit einer ungefähren Auflage von über 500.000 Stück erschien monatlich eines der beliebtesten Lesestoffe in der DDR. Das Magazin. Wer ein Abo hatte, konnte sich glücklich schätzen. Ansonsten bekam man das Literaturblatt oft nur unter dem Ladentisch. Und über diese außergewöhnliche Zeitschrift wollen wir heute mehr erfahren. 1954, zum ersten Mal in der DDR erschienen, erfreute sich die Zeitschrift »Das kleine Buch, der Druckartikel«, großer Beliebtheit in der Republik. Doch was war denn nun das Magazin und was machte es so beliebt? Das wollen wir heute herausfinden. In jedem Fall steht fest, das Magazin, das waren in allererster Linie 80 Seiten Kultur. Was heute davon oft in Erinnerungen und Erzählungen übrig ist, ist leider nur der Republik-Nackedei, wie mein Kollege de Kenze von den Jungen erfahren hat.
Die DDR kennt man aus alten Geschichten ja ziemlich unverkrampft. Ach, was waren die da alle locker?
Hat man sich da einfach an den Strand gelegt, FKK, und es hat überhaupt niemanden gestört.
Nun ist nackt am Strand aber nicht gleich nackt in der Zeitschrift.
Vielleicht dann auch einfach lockerer. Also, dass wenn es halt drin war, dass es halt gar nicht so einen großen Tabubruch gab.
Ich denke, ein Teil Erotik war ja auch mit drin. Man wollte es ja schließlich auch vermarkten. Aber Hauptfokus sollte es bestimmt nicht gewesen sein.
Aber eine gesunde Gesellschaft wird repräsentiert durch gesunde Körper.
Ich glaube halt, dass die Zeitschriften, so wie jetzt, wie der Playboy ganz normal verkauft wurden.
Das Magazin als sozialistischer Playboy? Die werktätige Frau als Lustobjekt?
Also ich weiß nicht, jetzt nicht ganz nackt, glaube ich. Also wenn ich mir da jetzt drunter was vorstellen soll, dann würde ich jetzt eher sagen Unterwäsche.
Ich glaube, in der Hinsicht war die DDR, dadurch, dass es sicherlich auch staatlich gelenkt war, ein bisschen konservativer.
Naja, frivol ging in der DDR eigentlich immer. Man konnte es ja vielleicht systemtreu präsentieren.
Die DDR-Flagge im Hintergrund von einem Nacktbild würde ich jetzt eher nicht sehen. Es gab ja auch Spielkarten und alles Mögliche mit Nacktdarstellungen. Und da war jetzt die Partei nicht direkt zu sehen.
Was ihr alles wisst? Worauf kam es denn sonst noch an?
Dass man irgendwie diesen Zusammenhalt sieht und dass man dann alle ein Kollektiv ist, das war ja auch so ein Grundgedanke.
Eine hübsche Idee. Nackte Gruppenbilder.
DDR war ja schon noch immer sehr praktisch. Arbeiten ist wichtig und hart sein ist wichtig. Und genau deswegen stelle ich es mir irgendwie so praktischer vor. Nee, ich weiß nicht, oder so in alltäglicheren Situationen. Und dann so ein bisschen angesext.
Wir sind der DDR-Erotik schon dicht auf der Spur. Tobt euch bitte ruhig aus.
So Revolutionsästhetik ist ja auch großes Thema gewesen. Und dann einfach so Kämpfer, so Arbeiterkämpfer oben ohne. Natürlich,
yeah.
Männer oben ohne, yeah. mit so einem Hammer in der Hand.
Genau.
Sozialistischer Realismus und genau.
Prickelnde Propaganda. Die Erotik des Sieges im Kontext der Weltrevolution. Sowas gab es für Geld?
Würde ich sagen, es ist vielleicht auch so an der Tanke zu kaufen gab. Jetzt vielleicht nicht krass ausgestellt, so von wegen hier, kauf das und es ist ganz toll, sondern auch einfach, dass es mit bei den Zeitschriften einfach stand und so von wegen, wenn ihr es wisst, dann kauft ihr es und dann, ja.
Ja, sind Nackedeis mit drin. Was soll's? Sind ja alle Sozialisten.
Mehr als nur der Nackedei. Wir schauen heute noch einmal auf das Magazin. 80 Seiten voll Kultur und Kunst. Das Magazin wird dieses Jahr 100. 1954 zum ersten Mal wieder erschienen in der DDR, also vor 70 Jahren, wurde das Magazin zum ersten Mal 1924 in Dresden herausgegeben. Und wir machen heute einen kleinen Streifzug durch die bunte Mischung. Das bedeutet der Name Magazin nämlich. An den Verkaufsstellen schnell vergriffen, erfreute sich das Magazin durch seine anspruchsvolle Unterhaltung großer Beliebtheit. Auch nach der Wende blieben die Menschen ihrem Magazin treu. So wie auch Martina Rellin, die ab 1994 Chefredakteurin war. Mit ihr erzählen wir heute über das außergewöhnliche Blatt. Willkommen, Frau Rellin, im Exquisit-Podcast.
Ja, schönen guten Tag.
Nun habe ich gerade gesagt, wir reden über eine Zeitschrift. Das Magazin war jedoch und ist auch immer noch ein Magazin. Gibt es da eigentlich einen Unterschied?
Ja, in unserer Branche unterscheiden wir ja Zeitungen, da weiß jeder, was das ist. Die größeren Blätter, die nicht zusammengeheftet sind, und Zeitschriften. Das sind also grundsätzlich die bunten, kleineren, geklebten oder geklammerten. Und da haben wir dann ja die Illustrierten, das sind die ganz bunten, manchmal auch gelbe Blätter genannt. Da gibt es eine große Spannbreite. Dann hatten wir, muss man eigentlich sagen, da hat sich ja viel verändert. Aber ich nenne mal den Klassiker, das Nachrichtenmagazin. Da, glaube ich, weiß auch jeder, was gemeint ist. Und dann gibt es das Magazin als bunte Mischung. Und wenn man zu DDR-Zeiten Magazin gesagt hat, gab es natürlich sowieso nur ein Magazin, nämlich das Magazin, unser Magazin. Und genauso ging es mir auch. Das Magazin war und ist auch immer noch eine ganz einzigartige Zeitschrift mit einer ganz einzigartigen Mischung. Und das wusste man schon, als das Magazin wieder gegründet wurde. Ich sage wieder gegründet, weil viele gar nicht wissen, dass es wieder gegründet wurde, 1953, 54 in der DDR. Die meisten waren immer der Ansicht, ach, das ist eine DDR-Erfindung.
Mhm.
Das stimmt aber nicht ganz. Also man wiederbelebte etwas, was es früher schon gegeben hat. Und da war die Frage, wie nennen wir diese Zeitschrift? Und da soll, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist einfach eine schöne Geschichte, da soll Bertolt Brecht gesagt haben, na, ihr wollt ein Magazin machen, das kommt ja aus dem Arabischen, das Wort, und ist eine bunte Mischung, eine anspruchsvolle Mischung, eine Mischung, die Menschen gerne möchten. Und er soll gesagt haben, ihr wollt ein Magazin machen, na, dann nennt es doch auch so. Und so kam der Titel Das Magazin für das Magazin zustande.
Ich habe auch gesehen, es gab das Magazin, wie Sie gerade erwähnt haben, ja schon weit davor. Marlene Dietrich zum Beispiel war mal Covergirl, sagt man heute, zierte mal das Titelblatt. Und ab 1954 dann auch in der DDR. Wissen Sie noch, was so die ersten Themen waren, die aufgegriffen wurden? Also welche Art von Magazin hat man sich denn vorgestellt, als das alles wieder anfing?
Also man hat sich tatsächlich sehr orientiert an dem alten Magazin der 20er Jahre, 1924 in Dresden gegründet von den Brüdern Siodmak, Filmfreunde. Bei Filmfreunden klingelt da etwas. Da gab es zum Beispiel diesen bekannten schwarz-weißen Berlin-Film Menschen am Sonntag. Also zwei Filmbrüder aus Dresden gründeten das Magazin. Und das war eine Mischung aus Fotos, Zeichnungen, Kurzgeschichten, Reportagen, Interviews, lustigen Bildvergleichen. Und da hat man 1954 dann fröhlich angeknüpft. Und Natürlich hat man nicht so einen, also gar keinen Wert auf Stars und Sternchen gelegt, wie auch, die gab es in der DDR in der Form ja nicht. Und man hat also über ernstzunehmende Schauspielerinnen, Schauspieler, Sänger, vor allen Dingen Schriftsteller berichtet, hat die auch selber zu Wort kommen lassen. Die erste, es war die erste Chefredakteurin, der ging allerdings ein Jahr einen Mann voraus, aber die Hilde Eisler, die mehrere Jahrzehnte Chefredakteurin des Magazins war, hatte durch ihre Exilzeit in den USA viele Verbindungen zu Schriftstellern, die in den 50er, 60er Jahren, wie man so schön sagte, im nichtsozialistischen Ausland tätig waren. Also die saßen in London oder in Paris oder in Rom und sie hatte zu denen gute Verbindungen und kriegte von denen Kurzgeschichten, an die andere Verlage gar nicht rangekommen wären. Also sie verfügte über tolle Verbindungen und konnte dem Magazin entsprechend auch Texte, Kurzgeschichten verschaffen, an die andere nicht rangekommen wären. Und also die Mischung hatte sich in den 20er Jahren bewährt, dieses Bunte. Und das hat man in den 50er Jahren dann weiter betrieben. Und klar, es fand sich auch mal ein politischer Cartoon im Magazin. Cartoon hätte man damals nicht gesagt. Gezeichnete Unterhaltung gegen Adenauer zum Beispiel. Und wer es nicht lesen wollte, konnte ja wegblättern und konnte eine Kurzgeschichte lesen oder eine Reisereportage aus dem Ausland. Und wem es gefallen hat, der hatte seine Freude dran.
Also schon ein fulminanter Start auch oder Wiederstart sozusagen des Magazins. Sie waren ja auch eine Chefredakteurin beim Magazin. Von wann bis wann waren Sie dort zu Hause?
Mir kommt es vor, als wenn ich 2 Jahrzehnte da gewesen wäre, aber in der Tat waren es in Anführungsstrichen nur 7 Jahre von 1994 bis 2001. Aber das war eine ganz wichtige Zeit fürs Magazin. Da kam nämlich wieder Ruhe in die Zeitschrift, ins Magazin. Also eine Ruhe, die das Magazin dringend gebraucht hat. Nach der Wende gab es, ich überlege gerade, 1, 2, 3 Chefredakteurswechsel. Ich war die 4. und kann man sich ja ausrechnen, dass die anderen ungefähr nur ein Jahr da waren. Mhm. Und der Kurs wurde auch doll gewechselt in der Zeit. Das haben wir ja auch bei anderen Zeitschriften gesehen, beziehungsweise andere Zeitschriften haben diese Zeit ja gar nicht überlebt. Also wir denken an die NBI, die aufging im Extra-Magazin. Das ist dann irgendwann einfach verschwunden. Die Sibylle, diese tolle Frauenzeitschrift, war irgendwann nicht mehr da. Was hatten wir noch? Für dich gab es auch nicht mehr. Und die Wochenpost, die eine ähnliche Entstehungsgeschichte hat wie das Magazin, die hat es ja noch einige Jahre nach der Wende gegeben. Die hat auch eine tolle Entwicklung genommen als Wochenzeitung. Und die ging dann irgendwann in einer Wochenzeitung aus dem Westen auf in der Woche und war dann auch weg. Und es ist schon ein großes Wunder, dass das Magazin nach der Wende so viele Irrungen und Wirrungen überstanden hat. Und das lag natürlich auch an den Lesern und Leserinnen und der großen Verbundenheit der Leser zu ihrer Zeitschrift. Denn nach der Wende prasselte ja alles Mögliche an Angeboten auf die Leute ein. Alle Zeitschriften, Zeitungen, die viele früher gerne gehabt hätten, also überregionale, illustrierte Magazine, die konntest du plötzlich einfach am Kiosk kaufen. Wobei man auch sagen muss, dass die Leute die Zeitungen, Zeitschriften aus dem Westen als sehr teuer empfunden haben. Also man hat sich natürlich überlegt, nachwendig, wofür gebe ich mein Geld aus? Will ich so viel Geld für eine Zeitschrift ausgeben oder kaufe ich mir doch lieber ein Buch? Das Magazin betraf das weniger, weil ans Magazin war man gewöhnt. Der Preis hat sich auch nicht so erhöht. Also das Magazin hatte das große Glück, dass die Leser ihm treu geblieben sind.
Wissen Sie, wie viele Mitarbeiter das Magazin zu DDR-Zeiten hatte?
Ja, also es waren bestimmt 10, 12 Festangestellte. Da habe ich oft nicht mit Neid, das ist etwas, was mir fremd ist, aber mit großer Freude für die damaligen Macher geguckt. Das ging ja vom Chefredakteur bis zum Fahrer des Chefredakteurs oder der Chefredakteurin, muss man sich mal vorstellen. Die hatten damals tatsächlich, also nicht nur der Chefredakteur, sondern im Grunde das Magazin, die hatten einen eigenen Fahrer. Fabelhaft, besonders wenn es darum ging, Druckunterlagen nach Dresden zu bringen oder auch mal zur Chefredakteurin nach Hause zu fahren und das Auto aus der tiefer gelegenen Garage einfach herauszufahren, damit sie dann bequem fahren kann. Also wir sprechen da nicht von mir, sondern von Hilde Eisler. Aber das sind so Anekdoten, die da überliefert wurden. Ich gucke jetzt gerade mal in ein altes Magazin von 85. Da zähle ich, habe ich einen Chefredakteur, die stellvertretende Chefredakteurin, Chefreporter, die 3, den Literaturredakteur, die 4, Kulturredakteur 5. Einer hat sich nur um die Leserbriefe gekümmert, das ist die 6. Bildredaktion 7, Gestaltung 8. Herstellung 9 und die eben erwähnten Fahrer und Putzfrau habe ich vergessen. Die standen da nicht mit drin und dann gab es natürlich auch freie Mitarbeiter, ist klar.
Das heißt, wir hatten wirklich eine Zentrale, wo alle Mitarbeiter zusammen waren, oder hatte das Magazin auch Außenstellen, wo man sagt, das wird von dort geliefert oder der...
Nee. Außenstellen gab es nicht. Es gab freie Mitarbeiter, die an anderen Stellen saßen. Es gab eben auch, wie ich schon sagte, diese Verbindungen zu Kolleginnen und Kollegen, also Journalisten oder Schriftstellern im Ausland.
Und wie wurde man denn damals Teil vom Magazin? Wenn man jetzt gesagt hat, auf dieses Magazin habe ich Lust, da möchte ich mich einbringen als Fotograf, als Redakteur. Wie konnte man denn da vielleicht unterkommen?
Also das Magazin hatte auf jeden Fall mehr Freiheiten als andere Presseprodukte. Und das lag zum großen Teil daran, dass Hilde Eisler eigentlich der prägende Mensch fürs Magazin, die kam 55 zum Magazin und war bis Ende der 70er. Akteurin und sie hatte beste Kontakte nicht nur ins Ausland, sondern auch zu den maßgeblichen Männern im Politbüro. Und wenn Hilde Eisler gesagt hat, das machen wir so und so, das macht man so in einem richtigen Magazin, davon habt ihr keine Ahnung, dann haben die Männer das geglaubt. Also die konnte sehr, sehr viel durchsetzen, was andere nie hätten durchsetzen können. Und das lag natürlich auch daran, dass das Magazin eben eine Zeitschrift war für Kultur und Unterhaltung. Da stand ja nicht Neues Deutschland drauf, da stand ja Magazin drauf.
Das war auch eine Frage, welche Genre hat das Magazin denn bedient? Welche Themen, welche Rubriken?
Also im Grunde alle. Literatur, nicht in Form von Rezensionen, sowas gab es eigentlich ganz selten, dass ein Buch vorgestellt wurde. Literatur in Form von Kurzgeschichten, ganz wichtig waren Auslandsreportagen. Also da konnte man mit den Augen und mit der Seele verreisen, wenn man diese Artikel gelesen hat. Und ganz, ganz wichtig, dafür ist das Magazin ja auch bekannt, war natürlich auch die Aktfotografie. Und wer es nicht kennt, muss sich das wirklich ganz seriös vorstellen. Da ging es nicht um, ich wollte gerade sagen, es ging nicht um Erotik. Doch, es ging durchaus um Erotik, aber um künstlerisch anspruchsvolle Fotos. Und das ist was anderes als, ich nenne es mal, Animierfotos. Also sowas gab es im Magazin nicht. Und die Fotos waren von Fotografen, die sehr regelmäßig für das Magazin gearbeitet haben. Also zum Beispiel Günter Rösler, der nebenbei gesagt auch was anderes gemacht hat als Aktfotografie, nämlich ganz tolle Modefotos und auch Reportagefotos, Landschaftsfotos. Und das Magazin hatte die Besonderheit, dass es auch Fotos von nicht unbedingt etablierten Fotografen abgedruckt hat, wenn die das strenge Auge der Bildredakteurin, das war lange Jahre Brigitte Sellin, passieren konnten. Also das Magazin hatte da Freiheiten auszusuchen und hingehen und die Mappe zeigen, war auch in den 90er Jahren und in den Nullerjahren, denke ich, auch bis heute noch richtig klar. Heute macht man viel digital, da muss man nicht unbedingt selber hinlaufen und die Mappe aufblättern. Aber ehrlich gesagt war dieses, da kommt jemand, macht seine Mappe auf und die Kollegin kommt angelaufen und sagt, kommen Sie doch mal gucken, wir haben hier was ganz Tolles. Und dann guckt man sich das gemeinsam an und überlegt, was man damit machen kann. Diese Zusammenarbeit, dieses Miteinander, das hat auch immer Ideen hervorgebracht, ja, von der so eine Zeitschrift oder so ein Magazin ja lebt. Ne? Das ist ja ein lebendiger Organismus.
Wie entstand denn überhaupt die Idee, Akte mit ins Magazin zu nehmen?
Da könnte ich jetzt sagen, hat es immer gegeben. Und das ist auch tatsächlich so. Also Marlene Dietrich gab es in den 20er Jahren zwar nicht nackt oder ganz spärlich bekleidet, aber Aktfotos kamen da auch vor. Und schon im ersten Magazin, ich überlege gerade, war es wirklich im ersten Jahr, war ein sehr zurückhaltendes Aktfoto. Da war eine Frauenfigur, so ein Umriss zu erkennen. Und der Körper war verborgen hinter so einer geriffelten Milchglasscheibe. Es guckten aber keck die Finger und auch so der Pony und die Augen, wenn ich mich recht erinnere, über den Rand. Und ich glaube, auf der zweiten Seite war dann auch die Auflösung von diesem Foto. Und wir hatten das große Glück, das kann eigentlich fast gar nicht sein, aber ich glaube mich so zu erinnern, dass wir in den 90er Jahren eine Fotoausstellung vom Magazin in Dresden eröffnet haben. Und meiner Meinung nach war dieser Fotograf auch anwesend bei der Eröffnung. Das war überhaupt ein Phänomen, dass immer wieder plötzlich Menschen in der Redaktion standen, die sagten, ja, ich habe doch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren war ich hier mal bei euch abgebildet. Da stand plötzlich ein junger Mann in der Redaktion und erzählte davon, dass er in den 70er Jahren mit seiner Freundin baden war, Baggersee, und ein Fotograf hatte da ein Foto von den beiden gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie das damals datenschutzrechtlich, sowas, das Wort kannte man ja noch gar nicht, also wie das abgesprochen war, was er mit dem Foto machen darf oder nicht. Jedenfalls soll das Foto dann im Magazin gewesen sein. Und ich glaube mich auch zu erinnern, dass er es mir gezeigt hat, und er hat dann ziemlichen Ärger mit seinen Eltern bekommen. Aber das war ja nicht das Übliche, dass, also es wurden nicht Leute draußen fotografiert, nicht falsch verstehen. Also da war dann, wenn schon, ein gestandener Fotograf unterwegs und hat im Zweifelsfalle eine Reportage über Baden im Sommer gemacht und kam dann irgendwann später mit solchen Fotos auch zum Magazin. Und wenn daraus dann eine Bildstrecke, nannte man sowas ja, wurde, ja, dann wurde es eben eine Sommerreportage, und da konnte sowas dann auch schon mal dabei sein. Das waren dann nicht die anspruchsvollen Aktfotos, wie man sie aus Ausstellungen kennt oder aus tollen Bildbänden. Das waren eigentlich die bekannten Aktfotos aus dem Magazin, und manche haben das lustig zusammengefasst. Das Magazin, die Zeitschrift mit dem Republik-Nackedei oder Republik-Nackedei, wie Manfred Gebhardt, der Chefredakteur der 80er Jahre, immer gerne gesagt hat, das gehörte einfach dazu.
Und diese beabsichtigten Akte, was waren das für Menschen, die dort abgelichtet wurden? Waren das professionelle Modelle?
Na sicher.
Also das war jetzt nicht am Baggersee oder da
Nein, nein, nein. Also, so wie Fotografen eben arbeiten mit ihren Modellen, also, die finden sie ja auch auf unterschiedliche Art und Weise. Also so wie heute, dass man auf der Straße angesprochen wird, war das sicherlich nicht. Mhm.
Wurden eigentlich auch Herren fotografiert?
Ja, das war eine große Frage, Männeraktfotografie. Und die Bildredakteurin hat dann in den 70er Jahren tatsächlich dafür gesorgt, dass es ein erstes Foto von einem Mann gab im Magazin. Die Chefredakteurin, die Hilde Eisler, hat sich lange dagegen gewehrt. Von ihr ist der schöne Spruch überliefert, bei Frauen liegt wenigstens unter Putz, was bei Männern offen herumbaumelt. Also ich kann mich nicht dafür genau ihre Worte warnen, aber so wurde es immer fortgetragen. Aber sie war modern und aufgeschlossen genug, dass sie sich dem nicht verschlossen hat. Und das Magazin wurde bejubelt und gelobt von Frauenbrigaden, die Leserbriefe schrieben. Endlich zeigt ihr mal einen Mann.
Gut. Diese Leserbriefe, wie hochfrequentiert waren denn so die Rückmeldungen von den Lesern?
Da kam jede Menge. Also das war einfach noch eine Zeit, wo man nicht einfach flink eine E-Mail geschrieben hat, sondern wirklich Leserbriefe geschrieben hat, und die wurden alle gelesen, und die wurden auch nicht alle abgedruckt, dafür waren es zu viele, aber sie wurden auch alle beantwortet. Darum gab es auch extra einen Leserbriefredakteur.
Stimmt es eigentlich, dass es auch Kontaktanzeigen im Magazin gab?
Ja, gibt es auch bis heute, und in Tageszeitungen waren ja Kontaktanzeigen lange Zeit für die Leute wirklich Lesestoff, und im Magazin war das auch so, und die waren auch immer besonders pfiffig oder liebevoll formuliert. Also diese Rubrik hieß Treffpunkt, und da waren zwei ganz niedliche Eulen gezeichnet, die auf so einem Ast saßen und sich zuzwinkerten. Und ich habe mir jetzt mal ein Magazin geschnappt, das ist vom Januar 1985. Und ich nehme jetzt hier einfach mal eine beliebige. Gesucht wird Stecknadel im Heuhaufen. Bin 28, 1,71, weiblich, blond, schlank, vielseitig interessiert. Und dann kommt eine Chiffrenummer und ein Postfach. Oder auch, ist auch niedlich, zwei Burgfräulein suchen mutigen Ritter. Oder hier eine Journalistin, die sucht. Oder ein Musenjünger. Oder ein dunkelbrauner Kater sucht zahme Katze zwischen Rügen und Fichtelberg. Und ich denke mal, dass der geschrieben hat, Kater, dass sich das direkt aufs Magazin bezieht. Denn das Magazin hatte ja als Maskottchen den Kater, den von Werner Klemke gezeichneten Kater, der sich immer mehr Platz auf dem Titelbild erobert hat. Manchmal war er selber auch Hauptfigur des Titelbildes. Und auch das, dieser Kater, hat eine Geschichte, die in die 20er Jahre zurückgeht. Beim Magazin der 20er Jahre war es nämlich nämlich ein Engel, der immer abgebildet war auf der Titelseite, wobei man sagen muss, dass der Engel der 20er Jahre, der war eher statisch, der war eher ein Deko-Element. Und dieser Kater vom Magazin, der wurde auch selber aktiv. Also der hat dann schon mal Silvester gefeiert oder saß mit auf der Tribüne bei der Maiparade. Also der führte durchaus ein Eigenleben.
Wir haben ja schon gehört, hin und wieder gab es auch mal vielleicht eine politische gezeichnete Unterhaltung. Wie politisch war denn das Magazin? Es hatte mehr Freiheiten als andere. Musste trotzdem auch mal was Sozialistisches untergebracht werden?
Ja, im Zweifelsfalle hat man das dann auf einer Seite konzentriert und Manfred Gebhardt sagte dann zu dieser einen Seite, eine Seite für die Partei und die anderen Seiten für die Leute.
Gibt es Themen, die Ihnen beim Lesen des Magazins untergekommen sind, die Sie sehr berührt haben, wo Sie sagen, das war wirklich wahrscheinlich auch nur im Magazin möglich, das so zu transportieren?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Dafür kenne ich natürlich die parallel erschienenen Sachen in anderen Zeitschriften, wie zum Beispiel im Neuen Leben zu wenig. Im Neuen Leben gab es auch sehr, sehr viele Partnerschaftsthemen und dafür war das Magazin, das dürfen wir nicht vergessen, auch bekannt für Berichte über Liebe, Lust und Leidenschaft, über Lebensformen. Also das Magazin hat sehr, sehr früh in der DDR über Homosexualität geschrieben. Und auch über so grundlegende Fragen wie, kann man zwei Menschen lieben? Und das war für die 70er Jahre schon sehr fortschrittlich. Und das hat das Magazin natürlich zusätzlich beliebt gemacht, dass es Themen aufgegriffen hat, die man in den Bezirkszeitungen zum Beispiel nicht gefunden hat.
Jetzt haben Sie ja doch viel Erfahrung mit dem Magazin von damals, waren in der Neuzeit selbst ein Teil des Magazins. Hat sich das Magazin verändert mit den Jahren von damals in der DDR noch so bis heute?
Ja, 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 ja. Also nach der Wende, wir versuchen mal ganz doll uns zu erinnern. Da gab es ja so Formulierungen wie, Florena ist die Nivea des Ostens. Und Rotkäppchen ist der Mumsekt des Ostens. Und da gab es ja die lustige Entwicklung, dass dann am Ende Rotkäppchen Mumm gekauft hat und nicht umgekehrt. Aber das ist so ein Fakt am Rande. Und das Magazin wurde beim Nachwende-Eigentümer, dem Hamburger großen Verlag Gruner und Jahr, gerne als Playboy des Ostens bezeichnet. Und zwischen dem Playboy und dem Magazin liegen natürlich Welten. Also das Magazin war ja der Kultur sehr verbunden und ja auch nicht irgendwie kommerziell ausgerichtet. Und das war der Playboy natürlich. Und der Blick insbesondere auf die Frauen im Playboy ist ein ganz anderer als der Blick auf die Frauen im Magazin zu DDR-Zeiten. Auf jeden Fall hat man gedacht nachwendisch, naja, ein bisschen Playboy-mäßiger kann das Ganze schon werden. Und das hat dann dazu geführt, dass Leser verloren gingen. Und ich überlege, ja, das war die Zeit, also so, na, sagen wir mal so 91. Und dann wurde getastet und gesucht und dann wurde irgendwann, das Jahr kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich beerbte dann meinen Vorgänger Hartmut Berlin, der in Personalunion damals Chefredakteur vom Magazin und vom Eulenspiegel war. Und seine große Liebe galt natürlich dem Eulenspiegel und er hat so ein bisschen versucht, so ein paar Sachen, die eulenspiegelig waren, also satiremäßig, auch dem Magazin angedeihen zu lassen. Und das passte auch nicht so richtig zum Magazin. Und als ich dann im August 94 das Ruder übernehmen durfte, habe ich versucht, das Magazin wieder auf seine Grundwerte zurückzuführen. Und die Grundwerte, da geht es nicht darum, machen wir Schwarz-Weiß-Fotos und wie viele Fotos machen wir von der Sorte und wie viele Kurzgeschichten machen wir, sondern die Grundwerte waren so Sachen wie, das Magazin hat zu DDR-Zeiten immer etwas Besonderes gebracht. Und dann war die Frage, was ist das Besondere heute? Was ist das Besondere im Kapitalismus, in dem du Zugang zu allem Möglichen hast. Du hast Zugang zu, zum Beispiel bei Büchern, zu Kurzgeschichtenbänden. Ohne Ende brauchst du da noch eine Kurzgeschichte im Magazin. Ja, brauchst du, und zwar möglichst solche, die eben noch nicht in Büchern erschienen sind. Kurzgeschichten von Autoren, die noch gar nicht publiziert haben, also die noch kein eigenes Buch im Verlag hatten. Was war noch andere? Was haben die anderen nicht gemacht? die Lokalzeitungen, die Regionalzeitungen, zum Beispiel die Sächsische Zeitung, hat sicherlich nicht ihre Leser verwöhnt mit Reportagen aus Mecklenburg-Vorpommern oder von der Insel Rügen. Sowas machen dann eher überregionale Zeitschriften und Magazine. Da hatten wir dann den Stern oder meinetwegen auch später den Fokus oder Spiegel. Aber die haben damals über den Osten sehr eingeschränkt berichtet. Es gab so im Wesentlichen 2, 3 Themen. Also das eine Thema war sicher die marode Wirtschaft und die versickerten Fördermillionen, wobei keiner gesagt hat, dass diese Fördermillionen im Osten versickerten und im Westen wieder heraussprudelten. Ein anderes Thema waren die Rechten im Osten, die es unzweifelhaft gegeben hat. Aber es gab eben weitaus mehr im Osten, zum Beispiel Sänger, Schauspieler, die in den Westmedien überhaupt nicht vorkamen, weil man sie einfach nicht kannte, nicht ernst genommen hat. Und das fehlte natürlich den Lesern im Osten, dass über ihre Leute berichtet wurde. Das haben wir dann gerne gemacht. Wir haben auch das Thema Wirtschaft, was eigentlich kein typisches Magazinthema war, aber das haben wir auch aufgegriffen, über Menschen, die einfach die Ärmel hochgekrempelt haben und etwas getan haben. Ob das nun Charlotte Menzen Kosmetik in Dresden war oder ein Hersteller von Sanddorn Kosmetik in Mecklenburg-Vorpommern. Das waren so Sachen, die man in den Regionalzeitungen nicht findet. Und wenn man sowas lesen wollte, konnte man es eben auch im Magazin lesen. Wir haben uns auch mit politischen Fragen beschäftigt. Also diese Ost-West-Thematik, die war zu DDR-Zeiten durchaus auch im Magazin, insbesondere in den 50er Jahren. Aber nachwendig war das natürlich nochmal ganz anders. Und das war mir wichtig, dass wir auch Themen aufgegriffen haben, die eben nicht nur Kultur und anspruchsvolle Unterhaltung waren, sondern man durfte durchaus auch mal streiten über unsere Artikel.
Wissen Sie, was die größte Auflage zu DDR-Zeiten war?
Das wurde ja früher nicht unbedingt ermittelt und aufgeschrieben, aber man erzählt sich immer sowas von 800.000 und man erzählt sich auch, dass man locker mehr hätte verkaufen können. Das Magazin hat ja nur 1 Mark gekostet. Aber es ging ja nicht darum, mit dem Magazin Geld zu verdienen, sondern die Auflage richtete sich danach, wie viel Papier stand denn überhaupt zur Verfügung, wie viel konnte man überhaupt drucken. Und so war es dann üblich, dass ein Magazin eben nicht nur von einem Leser oder einer Leserin gelesen wurde, sondern dass es weitergegeben wurde, wobei man großen Wert darauf legte, dass das Magazin auch wieder zurückkommt, weil das Magazin wurde ja nach dem Lesen nicht weggeschmissen, es wurde ja gesammelt.
Ich wurde auch gebeten zu fragen, weil man erzählt ja dann doch, worum geht denn die nächste Sendung? Und da sagte auch jemand, kannst du mal fragen, wieso man eigentlich so ein Magazin erst erben musste, um mal drin zu blättern? Also warum man so schlecht rankam?
Ja, also ein Grund war zum Beispiel, dass man nicht in der NVA war. Also die NVA war relativ gut versorgt über ihren Kiosk, hieß das nicht, über ihre Verkaufsstelle. Also da konnte man ins Magazin rankommen. Die andere Möglichkeit war ein Auslandsaufenthalt. Da hatte man wohl die Möglichkeit, ein Sonderabo zu kriegen. Das andere war, das ist ein bisschen traurig, ein bisschen makaber, die Oma zu beerben. Also einfach nicht abzumelden, wenn jemand gestorben ist, es einfach weiter den Briefkasten zu entnehmen und dann hatte man sein Magazin. Oder was man auch tun konnte, war natürlich die Kioskverkäuferin bestechen. Also ist die Frage, wie man es gemacht hat, womit. Da waren ja die Möglichkeiten der Einzelnen verschieden. Da wurde eben das ND gekauft, das wurde zusammengeklappt und da war das Magazin dann drin. Und Magazin war ja eine ganz klare Rückware und da konnte die Kioskverkäuferin ja auch mal 2, 3 Exemplare für besonders liebe Kunden liegen lassen. Und manchmal war es auch einfach Glück, dass man Abo kriegte, natürlich.
Wenn ich Sie so reden höre, wenn ich die Qualität der Beiträge, der Artikel, der Themen sehe, auch die Fotos, dann hat das für mich auch so eine internationale Anmutung irgendwie. Also durchaus ein Magazin, das auch im Ausland in ganz anderen Gefilden, außer jetzt in der kleinen DDR, wie sie ja gerne mal gesehen wird, auf alle Fälle Schritt halten hätte können. Ins Ausland ist das Magazin allerdings nie gegangen, oder?
Nein, also nur, wie ich schon sagte, so als Auslandsabonnement für DDR-Bürger, die sich im Ausland aufgehalten haben. Und sicherlich wäre das Magazin ab Mitte der 60er Jahre im Ausland nicht konkurrenzfähig handlungsfähig gewesen aufgrund des Papiers, auf dem gedruckt wurde. Also im Westen ging man schon dazu über, auf Hochglanzpapier zu drucken. Natürlich auch für die Werbung. Und Werbung gab es ja im Magazin in der Form nur ganz, 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 ganz wenig. Und das Magazin hatte auch ab einem gewissen Zeitpunkt die sogenannten Kunstdruckseiten, also das weißere Papier, das glatte Papier, wo man eben auch Farbe sehr gut draufdrucken kann. Und ansonsten war das ja dieses gelbliche Buchdruckpapier. Und wenn man jetzt nur vergleichen würde, so Zeitschriften für Kultur und Literatur, da hätte das Magazin im Ausland durchaus mitgehalten, aber es war ja für den Export nicht vorgesehen. Das war perfekt, so wie es war. Und seine Möglichkeiten war das weit über das hinaus, was man eigentlich erwarten kann, was auch daran liegt, dass die Redaktion diese Zeitschrift wirklich, wirklich geliebt hat. Und das ist auch bis heute zu spüren. Also da ist eine Tradition bis heute da. Das Magazin ist einfach etwas Besonderes. Und ich hätte mir ja auch nie vorstellen können, dass ich plötzlich nicht mehr hauptsächlich als Journalistin aktiv bin, sondern ja, als eierlegende Wollmilchsau, die sich um Redaktion und Verlag, Vertrieb, Werbung, Abo-Verwaltung und so, um all diese Dinge musste ich mich plötzlich auch kümmern, weil wir zu meiner Zeit zu einer Druckerei gehörten. Also der Eigentümer war ein Drucker aus Bremen und der wollte einfach, dass die Sache läuft. Und was hatte ich als Journalistin denn für eine Ahnung von Verlag und Werbeabteilung und das, was eine normale, gut ausgestattete Zeitschrift eben alles so hat, das hatten wir nicht. Und es nützt dir gar nichts, wenn du ganz tolle Artikel schreibst und ganz tolle Fotos hast und keiner merkt es. Es gehen ja immer Leser verloren über die Zeit. Das ist auch okay so, nur die müssen durch neue ersetzt werden. Und wenn man den neuen nicht sagen kann, hallo, hier sind wir und wir machen das ganz gut und das wird dir gefallen und guck da mal rein, dann kriegen sie keine neuen Leser. Und das habe ich irgendwann begriffen und habe dann mir so in der noch verbleibenden Zeit zwischen Redaktionsarbeit und zu Hause durch Learning by Doing eben auch die ganze Verlagsarbeit gelernt. Wofür ich also sehr, sehr dankbar bin. Und wir haben auch viele Sachen gemacht, die mit Redaktionsarbeit nichts zu tun haben. Ich sage da mal ein Beispiel. Ich saß mal irgendwann zusammen mit dem Geschäftsführer der damaligen Jungen Welt. Und wir klagten uns unser Leid, wie schwer das ist, auf sich aufmerksam zu machen. Und da haben wir so überlegt, was man machen könnte. Und da haben wir überlegt, was gab es eigentlich früher so. Wieder unter dem Aspekt, was war früher etwas Besonderes. Etwas Besonderes war früher der Solidaritätsbazar der Berliner Journalisten auf dem Alexanderplatz. Da wurden zusammengetragen Mitbringsel von Auslandskorrespondenten, besondere Sachen, die Redaktionen hatten, die Zeitschriften und Zeitungen an sich. Und man präsentierte sich auf dem Alexanderplatz und alle kamen und waren insbesondere natürlich scharf auf die Mitbringsel aus dem Ausland. Kleine gewebte Teppiche oder besondere Seifen oder weiß der Teufel was die Kollegen eben so mitgebracht haben. Und da haben wir gedacht, Mensch, also so ein Solidaritätsbazar der Journalisten auf dem Alexanderplatz, das wäre doch was. Und dann haben wir Mitstreiter gesucht und die auch gefunden und gesagt, getan. Es gab dann innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft diesen ersten nachwendischen Solidaritätsbazar. Und die alten Solidaritätsbazare hatten immer einen Spendenzweck und das wollten wir auch gerne haben. Da haben wir die Ärztekammer Berlin unter ihrem damaligen linksgrünen Ärztekammerpräsidenten Alice Huber als Partner gewonnen. Und der Spendenzweck war dann ein Familienarzthaus auf Kuba. Und ich weiß es noch bis heute, wir haben mit diesem Soli-Bazar an einem Tag knapp 30.000 D-Mark eingenommen. D-Mark waren das noch. Und die mussten dann irgendwie nach Kuba gebracht werden. Und ich sage mit Absicht gebracht werden, weil überweisen konnte man das nicht einfach. Da gab es ja ein Embargo durch die USA. Und da musste also tatsächlich Bargeld vom Konto abgehoben werden und dem Ärztekammerpräsidenten gebracht werden, der das dann in seiner Aktentasche mit im Flugzeug mit nach Kuba genommen hat.
Jetzt schauen wir dieses Jahr auf 100 Jahre Magazin, wenn Sie sagen 1924 in Dresden gegründet. Ihr Fazit so als abschließende Worte zum Magazin, speziell natürlich in der DDR, wenn Sie das erklären sollten oder Worte finden sollten fürs Magazin, was wären das für Worte?
Das bunte Licht, das Kaleidoskop in einem gar nicht so grauen Alltag.
Das sind schöne Worte, Frau Rellin.
Ja, ich will nicht sagen grauer Alltag. Das ist Quatsch zu sagen grauer Alltag. Grau kommt ja auch zustande durch Schwarz und Weiß. Und das Magazin gehörte sicherlich zu den weißen Seiten. Und so eine Monatszeitschrift zu haben, auf die man sich freuen kann, von der du weißt, ach, und wenn ich Zeit habe am Wochenende, dann setze ich mich aufs Sofa oder ich setze mich in den Garten und dann lese ich darin und blättere darin. Und wenn ich genug habe nach 2 Stunden, dann mache ich die Zeitschrift zu und lege sie irgendwo hin, damit ich sie wieder finde, bevor meine Familie sie findet. Das war ja auch so ein Phänomen. Das Magazin war ja familientauglich. Das ging ja im Grunde durch von, naja, Leseanfänger wahrscheinlich nicht, aber von Pubertierenden bis zu dem Alter, wo die Brille das nicht mehr hergab, dass man die kleinen Buchstaben lesen kann. Aber das war generationenübergreifend interessant. Und wenn ich nach 2 Stunden auf dem Sofa dann möchte, dass ich morgen weiterlesen kann, muss ich es ein bisschen verstecken.
Frau Rellin, dann danke ich Ihnen für den kurzweiligen Leseabend, für die schönen bunten Geschichten, für ein Magazin voller Leben und für Ihr Leben, für das Magazin. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns da erzählt haben heute.
Ich danke Ihnen auch. Ja, selber vielen Dank.
Wir schauen heute auf 100 Jahre das Magazin. Das beliebte Druckerzeugnis der DDR ist ein echter Sachse und erblickte erstmals 1924 in Dresden das Licht der Welt. Ein Magazin so bunt wie sein Inhalt, nah am Leser mit allen Themen, die das Leben zu bieten hat. Vor genau 70 Jahren wurde das Blatt in der DDR neu aufgelegt. 34 dieser Jahre hat er das Magazin mit dem Kater auf dem Titelblatt begleitet, Bernd Meyer. Er war damals künstlerischer Leiter beim Magazin und darüber werden wir von ihm mehr erfahren. Herr Meyer, erstmal herzlich willkommen im Exquisit-Podcast.
Ich grüße Sie auch. Ja, guten Tag.
Das Magazin, das war zu Ostzeiten etwas ganz Besonderes. Ausgewählte Themen, bei den Lesern unheimlich beliebt und auch sehr anspruchsvoll. Sie waren viele Jahre künstlerischer Leiter. Von wann bis wann waren das?
Das war von 66 bis 2000, also 34 Jahre.
Das ist ordentlich.
Ja, das ist ungefähr die Hälfte der Zeit, die das Magazin seit 54 bis heute erlebt, ja.
Was macht denn so ein künstlerischer Leiter?
Na, die Gestaltung des gesamten Heftes eigentlich, ja, die grafische Gestaltung, also zusammen mit der Bildredaktion auch die Auswahl der Fotos, der Fotografen, der Illustratoren und dann das Layout für die Zeitschrift selber. Das war ja in früheren Zeiten eine mühselige Handarbeit, bevor die Computer die Arbeit erleichtert haben, also wurde ja Seite für Seite gezeichnet, um eine Vorlage für die Druckerei zu bieten dann, ja. Mhm.
Waren die Mitarbeiter alles ausgebildete Journalisten, Fotografen, Grafiker, Mediendesigner?
Ich war der einzige Grafiker, aber und die Leiterin der Bildredaktion hat auch an der Kunsthochschule in Weißensee studiert und Fotografie vor allen Dingen bei Arno Fischer.
Mhm. Gab es überhaupt solche Berufe damals wie Mediendesigner?
Also meine Ausbildung war eigentlich Typografiker. Hieß das. Also viel die Leute, die mit Schrift arbeiten und Zeitschriften und Bücher gestalten dann. Mhm. Und Mediendesigner, den Begriff gab es eigentlich noch nicht. Nee. Überhaupt der Begriff Design ist eigentlich in der Gebrauchsgrafik erst später verwendet worden. Also zu meiner Zeit sehr wenig.
Hat das Magazin eigentlich auch ausgebildet? Also konnte man vielleicht ein Volontariat machen?
Nee, haben wir nicht gemacht. Nee. Irgendwann hatten wir mal eine Praktikantin, aber das war ja in der Bildredaktion, aber das war keine Ausbildung, sondern eben nur ein Praktikum in Vorbereitung auf ein Studium an der Kunsthochschule oder an der Journalistenschule dann, ja.
Waren die Mitarbeiter eigentlich freischaffende Journalisten und Künstler oder war man angestellt beim Magazin?
Wir waren alle angestellt, aber wir waren im Verhältnis zu anderen eine recht kleine Redaktion. Also mit Sekretärin und technischen Mitarbeitern waren wir insgesamt so 12 Leute immer. Ja. Also es war Abteilungsgröße von einer größeren Zeitschrift im Hause dann, ja.
Wie koordiniert man denn all das, so eine ganze Redaktion? Es sind ja 12 Mann, selbst wenn jetzt vielleicht nur 8 Mann am Programm beteiligt sind. Hatten Sie da eine Pinnwand oder?
Nein, also koordiniert hat es natürlich die Chefredaktion. Wir hatten monatliche Sitzungen, die den Heftbau betrafen. Also dann erstmal die Vorstellung der einzelnen Ressorts mit ihren Vorhaben. Das wurde notiert, die Seitenanzahl festgestellt und dann oder geschätzt und dann wurde irgendwann 14 Tage später das Heft erstmal theoretisch gebaut. Also wir hatten ja nur immer 80 Seiten zur Verfügung, also keine mehr, keine weniger, weil das mit der Auslastung der Druckmaschine zusammenhing. Und dann musste eben auf dem Papier erstmal ein Heft entworfen werden mit 80 Seiten, wo die einzelnen Beiträge platziert waren. Und dieser Plan ging einher auch mit einer Terminvorgabe dann, wann abzuliefern ist. Bei mir dann, ja. Ich habe ja dann die finale Arbeit gehabt, um das Layout zu erstellen und die Sache dann in die Druckerei zu geben. Ich war so immer das Schlusslicht der Redaktion dann in dem Fall, ja.
Wie kann man sich denn so einen klassischen Arbeitstag bei Ihnen überhaupt vorstellen? Oder gibt es den nicht, weil immer alles neu und anders ist?
Naja, nee, man kann schon sagen, also es war ja damals viel Handschmiedearbeit. Ja, also wenn Sie jetzt eine Druckerei sehen und damals eine Druckerei sehen, das ist ja ein Riesenunterschied. Und dementsprechend war die grafische Arbeit eben auch Handarbeit. Ich musste also für jede Seite ein Layout zeichnen, also erstmal den Text berechnen, umrechnen in die richtige Druckschrift, die Angaben für die Setzerei machen, die Bilder vermaßen, die Bilder einpassen und dann ja das Layout zusammen mit dem Manuskript und den Bildern in die Druckerei geben, die dann erstmal danach gearbeitet haben. Und dann kam die Sache nochmal zurück, in Spalten gesetzt, der Text und die Bilder als Andrucke. Und ich habe dann nochmal passend zu meinem Layout eine Vorlage gebastelt, die dann für die eigentliche Drucklegung verbindlich war.
Wie haben Sie sich eigentlich für Themen entschieden? Also warum haben Sie was vielleicht favorisiert? Ist Ihnen da was bekannt, wo man gesagt hat, das nehmen wir nicht? Oder auch für das Bild entscheide ich mich, für das nicht? Oder das Layout?
Das Layout lag ja in meiner Sache dann. Es muss ja passend zu dem Text, zu den Bildern oder überhaupt zu den Beiträgen sein. Ansonsten ja entschieden, was ins Heft kommt, wurde eben bei diesen Redaktionssitzungen. Da hatten die einzelnen Ressorts, also die Redakteure, ihre Vorschläge unterbreitet und Chefredaktion hat dann letztendlich gesagt, die Sache nehmen wir nicht. Und so ist dann dieses Heft entstanden, wobei wir auch immer bestimmte feste Sachen hatten, also Rubriken, die sich wiederholt haben, wie zum Beispiel der freche Zeichenstift oder Liebe, Fantasie und Kochkunst oder so. Das waren ja Standards, die in jedem Heft waren. Und dann die Bildstrecken, die wir hatten und die Reportagen, die gemacht wurden. Und daraus wurde dann ein Heft komponiert. Ne?
Gibt es Artikel oder Themen, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Also vielleicht auch Menschen, die Ihnen begegnet sind bei Ihrer Arbeit?
Menschen sind mir sehr interessante Leute, hatten wir natürlich in der Redaktion. Also ich kann mich noch erinnern, dass in meiner Anfangszeit Günter Kunert oft in unserer Redaktion war, der auch zu Bildern getextet hat, also auch Lyrik geliefert hat praktisch zu Bildstrecken. Und ansonsten kann ich mich auch in der Spätzeit erinnern. Es war ein sehr aufregender Besuch in der Redaktion, dass uns der Fotograf Helmut Newton besucht hat. Also das war noch in 80er Jahren, bevor die Mauer gefallen ist. Der hatte also Verbindung zu uns gesucht, weil er Modelle aus der DDR fotografieren wollte für seine berühmten Aktstrecken, die er gemacht hat. Dann.
Da konnte er bei Ihnen ja natürlich durchaus auch fündig werden.
Ah ja. Da hat ihn Frau Vogt, also unsere Bildredakteurin, sehr unterstützt und es war natürlich eine schöne Sache, so einen weltberühmten Mann mal in der Redaktion zu haben dann, ja. Der aber ganz, wie soll man das beschreiben, ganz freundlich, normal und ohne Attitüden war. Ja, also wir haben da auf unseren Schreibtischen gesessen und gequatscht und es war eine sehr angenehme Situation eigentlich.
Wie frei waren Sie denn in Ihrer Arbeit? Mussten Sie das Ergebnis irgendwo gegenzeichnen lassen?
Also ich war verantwortlich der Chefredaktion gegenüber. Das heißt also, meine Layouts, die ich gemacht habe, die hat natürlich die Chefredaktion gesehen und dann ging es erst in die Druckerei. Ne?
Gab es ansonsten Vorgaben, vielleicht vom Kultusministerium meinetwegen, wie politisch musste denn eventuell auch das Magazin hin und wieder sein, auch wenn es Freiheiten hatte? Musste auch mal was Sozialistisches untergebracht werden?
Eigentlich ja, klar. Also werden Sie auch an Titelbildern sehen, dass solche Sachen wie Republikgeburtstag, 1. Mai, Oktoberrevolution oder so auch auf den Titelbildern und auch in Artikeln im Magazin vorgekommen sind. Aber das war etwas entfernter als die übliche Polemik in anderen Zeitungen oder Zeitschriften dann.
Passieren da auch Pannen? Was ist denn vielleicht so das größte Missgeschick, was mal passiert ist? Sind auch mal Seiten verkehrt gedruckt oder irgend sowas?
Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal bei Tallinn, bei der Hauptstadt von Estland, vergessen habe, zweite N hinten zu haben und schon in der Druckerei war und wir dann die Maschine anhalten mussten und nochmal auf der Platte ein zweites N dazu zaubern mussten dann, ja, aber ansonsten mal ein spiegelverkehrtes Bild oder so, aber eine große Panne ist eigentlich nie passiert, sodass ja, also die Auflage stoppen mussten oder einen Teil der Auflage neu drucken mussten oder so.
Erinnern Sie sich an besondere Artikel oder Themen oder vielleicht auch Ausgaben? Also eine Ausgabe, wo man sagt, diese Dezemberausgabe vergesse ich nicht, meinetwegen?
Bei mir so viel gewesen, wenn ich denke, 34 Jahre, da kommt so viel zusammen, dass mir eigentlich was ganz Besonderes nicht in Erinnerung geblieben ist. Wir hatten Sachen, die schön waren, die zum Beispiel Wohnungseinrichtungen. Ja, das war eine Zeit lang, dass wir Wohnungseinrichtungen fotografiert haben und dazu geschrieben haben von Leuten, die handwerklich begabt waren und sich ihre Möbel und ihre Wohnungen selber umgebaut, ausgestattet und designt haben. Und es war immer selbst bei uns und bei den Lesern eine große Überraschung und eine schöne Sache. Das habe ich also besonders gern gemocht.
Mhm. Gab es auch kritische Momente oder vielleicht auch schwere Entscheidungen, die es zu treffen galt?
Naja, schwere Entscheidungen waren manchmal bei Fotostrecken, die, also zum Beispiel Harald Hauswald von der Gruppe Ostkreuz hat für uns gearbeitet und da gab es schon manchmal kritische Stimmen der Chefredaktion und auch Einwände, sodass wir nicht alles drucken konnten, was er uns vorgeschlagen hat oder auch andere uns vorgeschlagen haben. Ne? Also ein bisschen ein innerer Filter hat wirklich bestanden, muss man schon sagen. Also absolut frei waren wir dann auch nicht in unserer Auswahl von Autoren oder Fotografen. Ne?
Was machte für Sie das Magazin so besonders?
Erstmal die Vielfalt der Beiträge, also die bunte Mischung des Heftes und dann natürlich die Tatsache, das hat mich auch so lange beim Magazin gehalten, dass es äußerst beliebt war bei der Leserschaft. Wir haben also nie eine Zeitschrift zurückgekriegt. Die gesamte Auflage von über 500.000 wurde restlos verkauft und bestand immer noch Bedarf nach mehr, was wir nicht erfüllen konnten, weil wir nicht genug Papier hatten dann, um mehr zu drucken, ne? Also die höchste Auflage war 570.000 und das ist für so eine kleine DDR eine unheimliche Menge eigentlich. Und wir sind ja vertrieben worden von der Post, vom Zeitschriftenvertrieb der Deutschen Post. Und die hatten uns mitgeteilt, sie könnten ohne weiteres 1 Million verkaufen. Nicht? Also die haben die gesamte Auflage an die Post geliefert und die haben sie restlos verkauft und das war für uns eine große Genugtuung. Auch die Magazin war ja unglaublich bekannt, auch in der DDR. Also später, als wir bei Gruner und Jahr waren, hat Gruner und Jahr mal eine Umfrage gemacht und der Bekanntheitsgrad des Magazins lag über 90% bei der DDR-Bevölkerung. Und ich kenne auch keine Zeitschrift, die eine höhere Auflage hatten, außer der Wochenpost. Das war aber nicht in der Art, wie wir erscheinen, sondern mehr zeitungsartig. Also die hatten eine höhere Auflage in unserem Verlag, aber alle anderen Magazine oder Illustrierten lagen weit unter unserer Auflage. Und das war natürlich auch eine schöne Sache. Ja.
Wie lange sitzt man denn an so einer Ausgabe? Wie lange hat das gebraucht, bis es wirklich in die Druckerei gehen konnte?
Die Druckerei ging so ungefähr 2 Wochen immer, ne? Also die reine Layout-Arbeit dann, ja.
Und dann geht man schon auch auf die nächste Ausgabe zu?
Dann ging schon die nächste Ausgabe zu und dann gab es natürlich für mich auch immer noch die Verpflichtung, den Kontakt zur Druckerei zu halten. Also ich bin 1 bis 2 Mal im Monat in Dresden gewesen. Wir hatten, unsere Druckerei war die ganze Zeit in Dresden, ein grafischer Großbetrieb Völkerfreundschaft in der Großen Hainer Straße. Und da war ich also jeden Monat mindestens 1 Mal, um Drucke zu kontrollieren oder mit den Repro-Leuten zu sprechen. Also das war schon ein fester Bestandteil meiner monatlichen Arbeit.
Gibt es etwas, das man über das Magazin sagen muss noch, an das ich jetzt nicht gedacht habe? Also wo Sie sagen, ich habe noch eine Geschichte oder ich habe noch einen Fakt, den müssen wir noch aufs Tablett bringen?
Ja, es existiert ja ein Buch von unserem Chefredakteur Manfred Gebhardt über das Magazin. Der Titel heißt Die Nackte unterm Ladentisch.
Mhm.
Und da spricht er über die Namensgebung des Magazins. Und Magazin feiert ja dieses Jahr 100 Jahre und auch 70 Jahre. Also es gab ja schon mal das Magazin in 20er Jahren und dann kam aber die Kriegszeit und die Nachkriegszeit dazwischen und eine Neugründung fand 54 statt. Aber ich weiß ziemlich genau, dass es nicht unbedingt eine hundertprozentige Wiederaufnahme war, sondern doch der Versuch, eine ähnliche Zeitschrift zu schaffen. Und die Namensgebung, das Magazin, hat Manfred Klippert Bertolt Brecht zugeschrieben, aber ich weiß ziemlich genau von den Leuten, die anfänglich dabei waren, dass es Arnold Zweig gewesen ist, der zu der Zeit auch dem Redaktionsbeirat angehörte und auch die ersten Heft auch eine Erzählung hatte. Das war die eine Sache, die ich sagen wollte. Und dann die zweite Sache war, wichtigster Mann bei uns in der Redaktion war ja eigentlich Werner Klemke, der das Titelbild gestaltet hat. Und der hat praktisch 89, 90 aufgehört in der Wendezeit. Und uns wurde immer nachgesagt, dass wir ihn praktisch rausgedrängt haben. Und das möchte ich gerne korrigieren. Er selber war zu der Zeit krank und ist auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Und ich habe ihn auch noch in seinem Atelier besucht und er hat gesagt, er sieht oft Doppelbilder, sodass er also keine sauberen Linien mehr zeichnen kann und wollte aus diesem Grunde, aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Und es war dann schwierig für uns, erstmal wieder einen geeigneten Nachfolger zu suchen. Das war mit vielen Experimenten verbunden und wir hatten dann ein Jahr lang Herrn Zauleck, der die Sache sehr schön gemacht hat. Und dann war ja die Sache, dass wir dann bei Gruner und Jahr gelandet sind und völlig neu wieder angefangen haben mit einem neuen Chefredakteur, auch mit einem neuen Layout und auch mit unterschiedlichen Versuchen, ein Titelbild hinzukriegen.
Was ist denn Ihre schönste oder vielleicht auch Ihre liebste Erinnerung an Ihr Magazin von damals?
Eigentlich meine ersten Jahre beim Magazin, weil dort Leute waren, die ich sehr geschätzt habe und mit denen mich viel verbunden hat und wir eine sehr kreative Zeit hatten mit Bildredaktion und mit den anderen Redakteuren. Also es war eigentlich für mich die beste Zeit, so späten 60er, frühen 70er Jahre. Aber das ist schon ewig her leider und viele leben auch nicht mehr, die damals mir so wohlgetan haben dann, ja.
Wenn Sie ein Fazit ziehen sollten zum Magazin in der DDR, wie würden das ausfallen?
Na, ich würde schon sagen, dass es eine Besonderheit war und dass wir vor allen Dingen den Leuten damit Freude bereitet haben und ihnen manchmal etwas langweiligen Alltag versüßen konnten damit.
Herr Mayer, dann danke ich Ihnen, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihr Leben für das Magazin und uns auch die Zeit versüßt haben und dass Sie uns so liebevoll und interessant erzählt haben.
Ich bedanke mich auch.
Dankeschön.
Dann viel Erfolg.
Danke.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Das war unser Exquisit-Podcast zum 100. und zum 70. Geburtstag vom Magazin. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Augen zu und durch mit dem Öhrchen unterwegs, einem Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD.